jetzt haben wir eine neue Sommerpredigtreihe. Einzigartig und anders heißt unser Thema heute. Wir beschäftigen uns mit dem Reich Gottes. Das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Nächste Woche wird der Ben predigen, dann der Martin Körber, der Siegfried Bongartz, meine Frau wird predigen. So bis Anfang September wird es um dieses Thema einzigartig und anders gehen. Das Reich Gottes, die Vision wiederentdecken, das ist ein Titel, den ich von einem Buch mir entliehen habe. Das will ich euch auch gerne mal zeigen. Ein Freund von mir hat das geschrieben, Keith Warrington. Er ist mit diesem Thema seit vielen Jahren unterwegs. Das Reich Gottes, die Vision wiedergewinnen. Wen das interessiert, könnt ihr euch nachher hier mal anschauen, aber leihen tue ich euch das im Moment nicht. Es gibt den lokalen Buchhandel oder am Büchertisch, wo ihr das bekommen könnt und bestellen könnt, wenn euch das interessiert. Worum geht's? Wir wollen über die Natur und die Kultur des Reiches Gottes nachdenken. Wir werden vor allen Dingen die Himmelreichsgleichnisse, die Jesus uns in Matthäus 13 und an anderer Stelle in den Evangelien gibt. Wir werden uns damit auseinandersetzen und uns Gedanken darüber machen, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben, welche Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes gelten, was die Natur des Reiches Gottes ist, wollen wir uns heute Morgen anschauen und vor allen Dingen auch, wie wir die Kultur des Reiches Gottes gestalten. Aber zunächst wollen wir uns einige Bibelstellen anschauen, die die Natur des Reiches Gottes oder das Reich der Himmel beschreiben. In Johannes 18, Vers 36 lehrt uns unser Herr, wie er sagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Denn wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Die Schrift sagt uns ganz deutlich, dass das Reich Gottes eine übernatürliche Dimension, eine einzigartige, andersartige Dimension hat und dass es nicht etwas ist, was auf dieser Welt gebaut wird. Zumindest nicht so, wie sich die Jünger das vorgestellt haben. Sie haben ja gedacht, sie werden dann in die Posten eingesetzt, wenn Jesus endlich mal die Römer beseitigt. Und sie haben Erwartungen gehabt, die dem nicht entsprochen haben, was Jesus wollte. Wann immer man das versucht hat in der Kirchengeschichte, das Reich Gottes auf dieser Welt zu errichten, ist man kläglich gescheitert und es gab ein großes Desaster. Ich war im Mai diesen Jahres in der Stadt Münster gewesen. Dort hängen an einer der Kirchen in der Innenstadt drei sogenannte Täuferkäfige. Ich weiß nicht, wer schon mal in Münster gewesen ist und sich das angeschaut hat. Es hat mich sehr berührt, das zu sehen. Was ist der Hintergrund dieser Täuferkönige im Münster? Hat man so um 1500 und irgendwas versucht, das Reich Gottes aufzubauen. Die Täufer, eigentlich eine Erweckungsbewegung, hatten dann versucht, das Reich Gottes nicht nur in sich oder in ihrer Gemeinschaft zu bauen, sondern auch in der Stadt. Und es kam zu blutigen Auseinandersetzungen, die damit geendet sind, dass drei der führenden Täufer hingerichtet worden sind und ihre Körper nicht beerdigt worden sind, sondern in diese Täuferkäfige, damals hießen sie noch nicht so, hineingesperrt worden sind und dort an der Kirche hochgezogen worden sind. Und das ist irgendwie so ein grässliches Schauspiel heute, was in der Stadt Münster nach wie vor für Aufsehen sorgt und wo viele Touristen hinkommen und sich das anschauen. Jesus lehrt über das Reich Gottes oder über auch das Reich der Himmel oder Himmelreich. Dieser Begriff wird ja unterschiedlich verwendet. Und er sagt zum Beginn seines Dienstes in seinen ersten Predigten, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er wollte diese Naherwartung den Menschen deutlich machen. Aber er hat gesagt, es geht hier nicht um sichtbare Dinge, sondern es geht zuerst einmal um eine Denkveränderung, um etwas, was unter euch geschieht, was mitten unter euch geschieht. Als er nämlich von den Pharisäern in Lukas 17 gefragt wird, wann das Reich Gottes dann kommt, dann sagt er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es geht also um etwas, was innerlich geschieht, um die Herrschaft Gottes in unserem Leben, in unseren Herzen. Und ich möchte es für uns herunterbrechen, um die Herrschaft in seiner Gemeinde, die dann Einfluss nimmt und auch in die Welt hineingeht und die Reich Gottes Kultur, die Reich Gottes Natur in diese Welt hineinträgt. Deswegen lehrt uns Jesus beten und sagt, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme. Dieses Gebet wird sonntäglich 1000-millionenfach gebetet und es drückt aus, was das Grundanliegen von Jesus ist, dass sein Reich in unserem Leben sichtbar wird und dass die Natur des Reiches Gottes in unserer Zeit sichtbar wird und die Gemeinde Gottes in diesem Bewusstsein lebt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern mein Reich ist ein anderes. Aber diese göttliche Natur soll unser Leben prägen und unsere Gemeinde prägen. Und so lade ich uns auch heute Morgen dazu ein, dass wir das gemeinsam beten. Deine Natur, die Natur deines Reiches, Herr, sie soll mein Leben prägen. Sie soll unser Leben, sie soll unser Gemeindeleben prägen. Was ist mit dem Begriff Natur beschrieben? Ganz vereinfacht, ohne jetzt ins Detail zu gehen, können wir sagen, Natur ist das, was nicht vom Menschen geschaffen worden ist. Alles das, was in irgendeiner Weise uns umgibt und was nicht von uns geschaffen oder geplant oder produziert worden ist, das bezeichnet man hinlänglich als Natur. Und Jesus sagt uns, dass diese himmlische Natur des Reiches Gottes unter uns in seiner Gemeinde sichtbar sein soll. Ich habe ein bisschen mal zusammengestellt und ihr könnt das gerne jetzt so für euch auch mal so auf euch wirken lassen, was die Bibel beschreibt, wie die Natur des Reiches Gottes ist. Es ist nicht sichtbar, es ist nicht von dieser Welt, es ist ein ewiges Reich. Jesus sagt, dass die Zeichen des Reiches Gottes Heilung und Befreiung sind. Lukas Kapitel 10, ich habe heute Morgen nicht alle diese Bibelstellen rausgesucht und sie mitgebracht, aber ihr könnt sie in der Konkordanz nachlesen, wird uns beschrieben, wie die Zeichen des Reiches Gottes sind, nämlich, dass Menschen geheilt werden, dass sie die Kraft Gottes erfahren und dass sie befreit werden von der Macht der Finsternis. Das Reich Gottes, so beschreibt es uns Paulus, ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Gnade. Das Reich Gottes, und an diesem Thema waren wir heute Morgen schon dran, ist Versöhnung. Eben. Das Reich Gottes ist einzigartig und das Reich Gottes ist anders. Das ist ein Teil der Beschreibung, wie die Natur, wie das Wesen, das göttlich Geschaffene des Reiches Gottes ist und wie es unter uns sichtbar werden soll. Wenn wir über die Natur nachdenken, dann kommt für mich als nächstes der Begriff der Kultur ganz nah da heran. Wie im Himmel die Natur des Reiches Gottes, so auf Erden soll die Kultur des Reiches Gottes sichtbar werden. Nun, Frank, Was meinst du damit heute Morgen, wenn du diese beiden Begriffe so stresst? Was verstehen wir unter Kultur? Auch hier wieder eine ganz einfache, ganz heruntergebrochene Definition, die im weitesten Sinne das beschreibt, was Kultur ist. Nämlich, Kultur ist im weitesten Sinne das vom Menschen Geschaffene und Gestaltete. Also, Werte, die wir haben, kommen in unserer Kultur zum Ausdruck, wie wir etwas leben, wie wir etwas verstehen, wie wir miteinander umgehen, welche Kleidung wir tragen, welche Feiertage wir halten, welches Essen wir essen, wie wir unsere Wohnung einrichten, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unser Miteinander gestalten, wie wir mit Literatur umgehen, wie wir mit Musik umgehen. Das ist alles menschlich geschaffen. Natürlich vielfach von Gott inspiriert, keine Frage. Aber wir müssen uns als Gemeinde überlegen, wie die Natur des Reiches Gottes in der Kultur der Gemeinde und in einer Reich Gottes Kultur sichtbar wird. Denn Jesus sagt uns in Johannes 17, dass unser Auftrag ist, dass wir in die Welt hineingesandt sind, aber dass wir nicht von dieser Welt sind. Leider steht jetzt auf der nächsten Folie die Bibelstelle nicht drauf, aber ihr könnt euch das ergänzen. Ich habe das vergessen, dazu zu schreiben. Das ist Johannes 17, wo Jesus das beschreibt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt. Sie sind nicht von der Welt, Vers 16 noch einmal, aber sie sind hineingesandt in die Welt. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen Natur und Kultur. Wir sind hineingesandt in diese Welt, um mitzugestalten, um Gemeinde Gottes so zu gestalten, dass sie für die Menschen unserer Zeit verständlich rüberbringt, so ist das Reich Gottes und so lebt man im Reich Gottes. Die Fragestellungen, die mich heute Morgen dabei bewegen, sind diese. Wie kommt das Reich Gottes auf Erden, das, was wir beten sollen, was wir beten? Wie leben und bauen wir Gemeinde? Was ist uns persönlich wichtig und wie, ihr Lieben, leben wir unsere Sendung im 21. Jahrhundert? Manches hat sich in unserer Zeit verändert und deswegen müssen wir uns als Gemeinde Gedanken darüber machen, wie wir die Kultur des Reiches Gottes im 21. Jahrhundert so leben, dass es der Natur des Reiches Gottes entspricht. Ich habe heute Morgen drei Thesen, die ich für euch formulieren möchte und die ich euch zum Nachdenken mitgeben möchte. Und die möchte ich auch entsprechend untermauern und belegen. Und ich sage als erstes, die aktuelle Lebenskultur des Reiches Gottes, also wie seine Gemeinde, das Reich Gottes lebt, spiegelt im hohen Maße die Kultur der Gesellschaft wider, in der wir leben. Das möchte ich gleich begründen, warum ich so sehe, dass das so ist. Denn die Kultur im Reich Gottes ist sehr unterschiedlich. Die These 2, die ich euch mitgebracht habe, ist, Kultur, die sich nicht wandelt, wird letztlich zu einer Subkultur, die wenig mit unserem Leben in der Welt zu tun hat. Subkulturen sind eigene Kulturen innerhalb eines größeren Rahmens, die in der Regel aber nicht viele Beziehungen haben zu der Kultur des Landes oder der Leitkultur oder dessen, was im Moment aktuell ist. Wir haben so einige Subkulturen in unserem Land. Man befürchtet ja auch, dass gewisse Menschen, die aus dem Ausland kommen und die nicht integriert sind, hier bei uns eine Subkultur bilden. Und wir sehen, dass darin natürlich auch eine gewisse Gefahr liegt, wenn es wir nicht schaffen, Integration zu leben. Aber ich glaube, auch geistlich gilt das so. Wenn wir es nicht schaffen, die Kultur zu wandeln, wird letztendlich auch unsere geistliche Kultur zu einer Subkultur, also eine Kultur, die nicht mehr angedockt ist an das, was in dieser Welt läuft, und wir diesen Auftrag der Sendung hinein in diese Welt eigentlich nicht mehr nachkommen können, weil keiner unsere Subkultur oder wenige unsere Subkultur verstehen. Die These 3, die ich habe, ist, wenn unsere Reich-Gottes-Kultur nicht von der Reich-Gottes-Natur geprägt ist, wird es im Reich Gottes anstrengend, frustrierend, kraft- und perspektivlos. Dann kann das geistliche Leben wirklich anstrengend werden. Aber das möchte unser Herr nicht, sondern er möchte, dass wir in der Freude des Evangeliums leben, in der Natur des Reiches Gottes, die dann auch unsere Kultur prägt. Wenn ich in die erste Gemeinde hineinschaue, dann hatten sie dort eine andere Kultur, wie wir sie heute haben. Sie hatten beispielsweise alles gemeinsam. Das haben wir heute ja nicht unbedingt mehr so, aber die erste Gemeinde war davon geprägt. Wir haben gesehen, in Jerusalem hatte das auch nicht nur positive Auswirkungen, denn es gab dort später eine richtige Finanzkrise. Die erste Gemeinde bestand überwiegend aus Juden. Und dann kam ein Kulturwandel zustande. Es kamen auch die Menschen aus den Nationen dazu. Man traf sich täglich in den Häusern. Und wenn wir in Apostelgeschichte 15 hineinschauen, dann sehen wir, dass sie mit der Klärung von Fragen zu tun hatten, die uns heute weniger interessieren. Warum sage ich, dass die Kultur des Reiches Gottes heute von unserem Lebensgefühl, von dem, wo wir herkommen, geprägt sind? Ihr müsst nur einmal hineinschauen in beispielsweise eine afrikanische oder eine brasilianische Gemeinde in unserem Land. Ich bin völlig ohne Autorität, wenn ich in diese Gemeinde komme und keinen Schlips und keinen fein gebügelten Anzug habe, und ich darf auch nicht diese Schuhe, die ich heute habe, anhaben, sondern ich muss ganz lange, schön geputzte Schuhe haben, dann habe ich geistliche Autorität. Und meine Bibel muss möglichst groß sein. Außerdem sagen die Afrikaner, you have the watches and we have the time. Ihr habt die Uhren und wir haben die Zeit. Und deswegen dauern Gottesdienste da manchmal 2, 3 und mehr Stunden. Und bei den Brasilianern, wenn man dorthin kommt, dann hat man manches Mal den Eindruck, dass Gott irgendwie taub geworden ist, weil die müssen mit dem Mikrofon und noch lauter und obwohl sie alleine im Raum sind, beten, weil sie vielleicht Angst haben, Gott könnte das Gebet nicht verstehen. Wenn wir Gemeinden anschauen, die in der Verfolgung gewachsen sind, dann sehen wir, dass dort eine eigene Kultur entstanden ist. Die russlanddeutschen Gemeinden, die teilweise sehr hierarchisch strukturiert sind, wo manches mit Angst und Kontrolle läuft, zeigt uns, dass das Umfeld, in dem eine Gemeinde lebt, immer die Kultur der Gemeinde und des Reiches Gottes, wie es gelebt wird, prägt. Und ein Blick in die Mission hinein zeigt uns das Übrige. Wie sieht es heute bei uns aus? Man unterscheidet, dass in unserem Land oder in der westlichen Welt, um es verallgemeinert zu sagen, 5 verschiedene Generationsgruppen leben. Und die möchte ich euch kurz heute vorstellen. Die erste Kulturgruppe, die etwa bis 1955 geboren sind, das sind die sogenannten Traditionalisten. Bitte nicht negativ sehen, die ihr vor 1955 geboren seid. Das kommt aus dem Amerikanischen, das sind die Traditionals, im Deutschen übersetzt mit die Traditionalisten. Die waren geprägt von Wiederaufbau, von harter Arbeit, von Entbehrung. Der Beruf wurde zum Zweck des Lebensunterhalts gesehen. Man hatte Gehorsam, Respekt vor Regeln und Autoritäten und äußere Formen waren sehr wichtig. Und die Kommunikation lief meistens face to face. Also man hat miteinander geredet oder, Klammer auf, übereinander. Ja? Aber Es war diese persönliche Kommunikation. Die Traditionalisten, die lesen die Zeitung, benutzen noch das Telefon, haben auch noch Bücher und sind meistens wenig mit Technik unterwegs. Und ihr Glaubensweg ist, du musst zuerst glauben, dann benimmst du dich und dann gehörst du dazu. Believe, behave, belong. Das ist so ein, sind so drei Schlagworte, die dafür benutzt werden. Dann kommt die Kultur der Babyboomer, zu denen gehöre ich. Das sind die, die zwischen 1956 und 1965, das kann man nicht auf das Jahr genau sagen, geboren sind. Die haben das Wirtschaftswunder erlebt, Arbeit hat einen hohen Stellenwert, der Begriff der Workaholics ist da geprägt worden. Die 68er Revolution war da, gut, das haben die teilweise noch sehr früh mitbekommen, aber manche sind während der Zeit dann aufgewachsen, die Frauenbewegung, es gab viele Umbrüche. Was waren prägende Werte? Teamgeist, Idealismus, Protest. Und die Kommunikation in dieser Generation ist meistens noch Face-to-Face, Telefon. Heute sind das diejenigen, die noch E-Mails schreiben, die auch noch mal ab und zu in die Zeitung schauen und die ab und zu noch mal ins Fernsehen reinschauen. Was hat sie geistlich geprägt? Es gab viele Aufbrüche in dieser Zeit, also als die so 20, 30 gewesen sind. Es gab Neugründungen, es gab den charismatischen Aufbruch und so haben sie sich geistlich bewegt. Das nächste, was man sagt, und das sind jetzt keine Einordnungen von mir, sondern das ist so eine allgemein mehr oder weniger gültige Theorie, die manche natürlich auch anders sehen. Aber das ist die Generation X, Generation X, 1966 bis 1980 geboren. Und ihr müsst dann immer ein bisschen dazu rechnen, 20, 30 Jahre, wo diese Generation so ihre Blüte hat. Also das ist die Generation, die im Golf oder mit dem Golf aufgewachsen ist. Also das Auto, ja, und der dann tiefer gelegt und getuned wurde. Die Mauer ist gefallen. Und Privatleben und Beruf ist ähnlich wichtig. Die Familie bekam eine höhere Stellenwert. Hauptsache, ich habe Zeit für meine Kinder und so. Also da wurde nicht nur mehr schaffe, schaffe, Häusle baue, sondern es war viel an Unabhängigkeit, an Freiheitsliebe, an Sinnsuche da. Und das sind diejenigen, die heute noch SMS benutzen und vielleicht auch schon mal auf WhatsApp umgestiegen sind. Die Datenschutzverordnung lässt herzlich grüßen. Die nutzen auch heute noch Facebook. Ich fand es sehr interessant, dass Jana vorhin gesagt hat, das Einzige, was bleibt, ist mein Instagram-Profil. Ja? Also die ist schon über Facebook hinaus. Für die in meiner Generation ein bisschen jünger, die gucken noch mal in Facebook rein. Für alle anderen ist das schon wieder alter Kram. Aber während dieser Zeit wurden viele Werte geistlich auch in Frage gestellt. Und das hat diese Generation bewegt. Wir kommen zur Generation Y, die Generation Y. Das sind die Millennials, die die digitale Revolution erlebt haben, weltweiten Terror, und die sagen, der Job muss Spaß machen, die Karriere ist nicht wichtig und Arbeit und Privat werden nicht so streng voneinander getrennt. Viel streben nach Selbstverwirklichung und das sind die sogenannten Digital Natives, die 24 Stunden online sind und die viel in dem Social Media unterwegs sind. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Ihr Glaubensweg wurde mehr gewünscht als belong, believe, behave. Also genau andersrum. Du musst erstmal dazugehören, um dann glauben zu können und dich dann auch entsprechend zu benehmen. Gut. Dieses Belong und Behave und Believe wird teilweise ausgetauscht. Aber ich möchte da nicht zu tief drauf eingehen, auch aus zeitlichen Gründen, weil wir jetzt eigentlich schon über unsere Zeit sind. Aber habt noch ein paar Minuten Geduld mit mir und den Kinderdienst bitte ich auch noch um Geduld. Die Generation Z, und das ist die Generation, die eigentlich heute das Bild der jungen Generation prägt, wird beschrieben als die Generation YouTube, die sehr viel von der Globalisierung mitbekommen hat. Privatleben und Beruf ist ähnlich wichtig, Selbstverwirklichung und Ehrlichkeit. Und das ist die Generation, die Instagram benutzt, Jana, danke für die Steilvorlage heute Morgen. Die Spotify anschaut, die gar nicht mehr weiß, dass es auch mal CDs gegeben hat, sondern man holt seine Musik nur noch aus dem Internet, schaut YouTube. Und wenn du irgendeine Betriebsanleitung brauchst, dann guckst du bei YouTube, ob es irgendwie einen Film dafür gibt. Äußere Form ist eher unwichtig, aber wichtig ist, dass es authentisch und ehrlich sein muss. Und deswegen kommen die auch nicht unbedingt in Gottesdienst mit Schlips und Anzug und so, sondern die kommen und dann ist die Hose hier mit großen Belüftungsschlitzen versehen, sodass man denkt, wäre doch gut, wenn der Rauch noch von unten da durchsteigen würde. Warum ist das so? Weil sich die Kultur geändert hat, weil sich das Lebensgefühl verändert hat. Und du, der du zu den Traditionalisten gehörst, der sagt, der soll doch mal seinen Anzug aus dem Schrank rausholen oder ich sammle mal eine Kollekte ein dafür, dass er sich eine richtige Hose kaufen kann. Ja? Hey Leute, das ist heute modern, das entspricht dem Lebensgefühl der Kultur. Und wir als Gemeinde denken, oh, wir müssen hier unsere Kultur, in der ich aufgewachsen bin, die muss sich da prägend reingeben. Weit gefehlt, liebe Leute. Wir müssen die Kultur so gestalten, dass die Natur da drinne ist, aber dass wir unser geistliches Leben nicht an äußere Dinge hängen, sondern dass wir es an die inneren Dinge hängen, die wichtig sind. Ich komme auf die Schlussgerade, indem ich euch kurz einen Einblick gebe auf dieses CCD-Forum, was wir am Montag bis Mittwoch hatten, wo Johannes Hartl uns etwas Interessantes gesagt hat. Er hat gesagt, wie ist die heutige Kultur? Johannes Hartl, übrigens Leiter des Gebetshauses in Augsburg, einer dynamischen Arbeit aus katholischem Hintergrund. Er hat dort auch gesprochen und viele Menschen erleben durch ihn und durch seine Arbeit Jesus. Ich bin nicht mit allem theologisch einverstanden, was er sagt und tut, aber er liebt Jesus und wir haben uns da getroffen und miteinander gebetet und er brennt wirklich dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und er hat gesagt, was ist in unserer heutigen Zeit wichtig? Was sind die Trends aktuell in unserer Zeit? Es ist wichtig, sagt er, dass Menschen erleben und spirituelle Erfahrungen machen. Die wollen sie heute nicht unbedingt in der Kirche oder in der Gemeinde machen, sondern die gehen teilweise auf esoterisch und sonstigen Kram hin und fahren richtig spirituell ab. Und wichtig ist, dass die Menschen gut drauf sind. Sie wollen dieses Lebensgefühl haben, ich bin gut drauf. Und es ist heute auch wichtig, dass Dinge schön sind. Es kommt nicht nur auf den Inhalt an, sondern es kommt auch sehr auf die Verpackung drauf an, wie man etwas macht, wie man etwas künstlerisch gestaltet. Und es ist heute auch wichtig, dass du empathisch bist, dass du Mitgefühl zeigst, dass du dich hineinfinden kannst in eine Situation. Und er hat uns gesagt, Leute, wisst ihr, eigentlich sind diese vier Dinge Kompetenzen, die im Reich Gottes total angelegt sind. Und deswegen kommt jetzt über diese Folie dieses Wort rüber, das Reich Gottes. Das soll im Reich Gottes heute sichtbar werden, in deinem Leben, in unserer Gemeinde, dass Menschen geistliche Erfahrungen machen können, dass du weißt, mit Jesus kannst du gut drauf sein, mit ihm kannst du Gnade und Kraft erleben, mit ihm kannst du dein Leben so gestalten, dass es wirklich schön ist und dass du auch erlebst, es ist wirklich gut und du bist einfühlsam und kannst Menschen so begegnen und sie abholen. Ich folgere zum Schluss. Die Natur des Reiches Gottes ist konstant. Die Kultur ist variabel. Die Kultur muss immer neu von der Natur geprägt sein. Und wir müssen uns als Gemeinde entscheiden, welche Kultur wir leben wollen. Wollen wir Monokultur leben, also nur eine Kultur der Traditionalisten, der Generation X oder der Babyboomer oder was auch immer? Oder wollen wir multikulturell sein? Wenn wir uns dafür entscheiden, das zu tun, und wir haben uns dafür entschieden, dann bedeutet das für uns, dass wir die Kultur der CGV relevant für die heutige Zeit gestalten, dass Reich Gottes durch uns sichtbar wird, dass wir keine Insel der Seligen und keine Subkultur sind. Aber das ist mit ganz vielen Herausforderungen verbunden. Aber dessen sind wir uns sehr bewusst. und wir halten diese Spannung aus. Und wir als Gemeinde achten darauf, dass Jesus in unserer Gemeinde ganz groß geschrieben wird. Und dass er derjenige ist, der im Zentrum steht und der die Natur des Reiches Gottes bildet, dass die Kultur in unserer Gemeinde prägt. Wir achten darauf, dass das Wort Gottes unsere Gemeinde prägt und dass wir das Wort Gottes als Grundlage für unsere Lebenskultur miteinander haben. Wir achten darauf, dass das Gebet einen hohen Stellenwert hat und wir achten darauf, dass der Heilige Geist Freiraum in unseren Gottesdiensten hat und dass wir so das Reich Gottes bauen können und dass wir ihm die Ehre geben können, denn Jesus ist gut und er hat gute Pläne mit der CGV auch in der Zukunft. Seid ihr in Übereinstimmung mit mir? Entschuldigt, dass ich ein bisschen länger gepredigt habe heute, aber ich lade euch ein, diese Herausforderung mit mir anzunehmen und zu sagen, wir wollen dein Reich bauen, wir wollen dir, dem König, die Ehre geben und wir wollen dir, dem König, in deinem Reich dienen. Und das Lobpreisteam hat ein Gebetslied für uns vorbereitet, das uns jetzt nochmal hineinführt in die gemeinsame Anbetung. Für den König, für das Lamm, für sein Reich stehen wir ein, gehen da hinein und lassen uns mit hineinnehmen, Reich Gottes in unser CGV voll Begeisterung und voller Inspiration zu gestalten.